Mal kurz vom Thema Star Wars weg. Jedes Mal, wenn ich diesen Podcast vorbereite und aufnehme, gibt es eine Sache, die für mich unverzichtbar ist. Und das ist ein Booster von Just Legends. Ich trinke die Gaming Booster von Just Legends jeden Tag. Und sie helfen mir dabei, fokussiert zu bleiben, wenn ich diesen Podcast vorbereite und aufnehme. Und ich freue mich, dass ich von Just Legends die Möglichkeit bekommen habe, euch da draußen 15% Rabatt bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode LIFEISFORCE eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer, ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podracer Podcast. Ja, es ist eine weitere Woche ins Land gezogen und wir haben Andor Folge 6 bekommen. Wir sind jetzt exakt in der Mitte der Staffel. 6 von 12 Folgen haben wir gesehen und ich möchte zu diesem Zeitpunkt einfach auch mal kurz rekapitulieren, wie ich die Serie bis jetzt, also zur Hälfte der Staffel, finde. Außerdem in der heutigen Folge diverse News und natürlich die Kategorie, wer oder was ist eigentlich? Und heute geht es dabei um Admiral Akbar. So, und bevor wir jetzt anfangen mit der Folge, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr Podracer Podcasts auf Spotify, Apple Music, Deezer und Amazon Music sowie auf Instagram folgen könnt. Ihr findet den Podcast tatsächlich unter allen Plattformen unter @podracerpodcast. Über einen Follow und über eine Bewertung würde ich mich super freuen. Und jetzt kommen wir zum Thema. Was passiert, wenn man Ocean's 11 nimmt und Star Wars und das Ganze fusioniert? Richtig, Andor, Folge 6. Diese Folge war einfach mindblowing. Es war ein Heist-Finale von einem Film, nur deutlich, deutlich besser. Warum? Darauf gehe ich später nochmal ein. Aber das soll zur Einführung auch erstmal reichen. Hier die Spoilerwarnung: Wenn du Andor Folge 6 noch nicht gesehen hast, solltest du jetzt den Podcast pausieren und wiederkommen, wenn du die Folge gesehen hast. 3, 2, 1. Du bist noch hier? Wunderbar, dann gehe ich davon aus, hast du die Folge gesehen und wir starten jetzt. Das erste wunderschöne kleine Easter Egg, das wir haben, befindet sich in den Namen der beiden Gruppen. Und zwar haben wir einmal die Gruppe Steintal oder Valley im Englischen und wir haben einmal die Gruppe Echo, auf Englisch Echo. Was natürlich später auch der Name der Rebellenbasis auf Hoth wird. Wahrscheinlich haben die Rebellen dann diese erste Rebellengruppe geehrt, indem sie die spätere Basis nach ihnen benannt haben. Das nächste Easter Egg ist, dass der Kommunikator von Lieutenant Gorn genau dasselbe Modell ist, wie das C-3PO in Eine neue Hoffnung bei sich hat, um mit Luke und Han zu kommunizieren. Und der Kommunikator von Lieutenant Gorn macht genau dasselbe Geräusch wie die Kommunikatoren der Klone, als die Order 66 ausgerufen wird. Dieses schlecht nachgemacht, ich weiß, tut mir leid. Die Soldaten, die in dem kleinen Lager oder unten im Tresorraum sitzen, als die Rebellengruppe den Tresor stürmt, spielen eine Art abgewandelte Version von Sabak. Denn sie spielen nicht mit normalen Sabak-Karten, die sind nämlich normalerweise ungefähr eine Handfläche breit oder lang. Und das, womit die Soldaten da spielen, das hat ungefähr die Größe einer Credit-Münze, einer 2-Euro-Münze, vielleicht ein bisschen größer. Dementsprechend, es ist kein normales Sabak, aber so vom Spielstil her sieht es auf jeden Fall nach Sabak aus. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es wahrscheinlich sowas wie eine imperiale Variante davon ist. In dieser Folge wird sehr viel mit Licht und Dunkelheit symbolisiert. Zum Beispiel sind die ganzen Szenen mit den Rebellen relativ in Licht gehalten. Und sobald es um das Imperium geht, wird auch der ganze Raum an sich etwas dunkler und von der Atmosphäre her dunkler. Das ist eine kleine Symbolik, die auch schon in der Originaltrilogie genutzt wurde. Hier kommt sie aber nochmal besonders zur Geltung, weil in dem Moment, in dem die Rebellen unten im Tresor sind und den gerade am Ausräumen sind und die Offiziere da reinkommen, weil sie gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht, wird die gesamte Basis dunkel. Das gesamte Licht wird von der einen Rebellin ja ausgeschalten. Wenn auch mehr zufällig, aber die Symbolik ist da. Genau in dem Moment, wo alles schief geht. Gleichzeitig ist der Moment, an dem die Rebellen mit dem kleinen Transporter losfliegen und das Event, das Auge von Adani ja, beginnt, ist der Moment, an dem die Hoffnung zurückkehrt. Das heißt, wir haben stetig wieder eine ganze, ja, Symbolik, Licht gleich Hoffnung, Hoffnung gleich Rebellen, Dunkelheit gleich Finsternis, gleich Imperium, die quasi aus der Originaltrilogie wieder aufgegriffen wird und das in einem, ja, doch sehr spannenden Handlungsakt. Und wenn wir dann schon bei der Flucht der Rebellen in dem Container sind, einer der Rebellen wird ja von der Verlademaschine da ein bisschen zerdrückt, am Oberkörper, und bekommt dann von der anderen Rebellen eine Art in Adrenalinspritze. Diese Szene ist quasi fast 1:1 repliziert aus dem Film Pulp Fiction. Da nutzt der Charakter von John Travolta eine Spritze, um die Dame, deren Namen ich gerade vergessen habe, quasi mit Adrenalin am Leben zu halten. Die Ironie an dem Tod von Namek ist, dass er zuvor in seinem Manifest viel über die Depression des Imperiums und die imperialen Kredits und so geschrieben hat. Und dann wird er exakt davon, von imperialem Eigentum, von imperialen Kredits erdrückt. Es ist eine sehr, sehr hohe Ironie, aber auch gleichzeitig eine Metasymbolik, die einfach unfassbar ist. Also dieses Manifest, das er da geschrieben hat, ich kann mir vorstellen, dass das später einmal für die Rebellen sehr, sehr wichtig werden wird. Dass das quasi sowas wie die 10 Gebote der Rebellen sein wird. So quasi das, woran die Rebellen glauben werden. Witzigerweise sind die letzten Worte von Namek im Englischen climb, also für aufsteigen, ne? Also dass Endor den Transporter nach oben ziehen soll. Und das sind exakt dieselben Worte, die K2SO, also der Roboter aus Rogue One, in seinen letzten Momenten an Endor richtet. Denn da sagt er auch climb, climb, als er von den Imperialen erschossen wird. Das heißt, wir haben zwei Charaktere, die Endor doch irgendwie am Herzen liegen. Also zumindest macht Endor den Eindruck, sonst wäre er wahrscheinlich nicht für Namek zu dem Arzt geflogen. Und er machte auch einen ziemlich bestürzten Eindruck, als der Arzt am Ende sagt, dass Namek es nicht überlebt. Und natürlich K2SO. K2SO war Andors quasi Co-Pilot, bester Freund. Er war der Chewbacca für Andor. Und beide dieser Charaktere, ja, sterben mit denselben letzten Worten an ihn. Gleichzeitig zeigt Andor auch hier, gerade was die Rettung von Namek angeht, oder den Versuch, Namek zu retten, Anzeichen von späteren Charakterzügen, die ihn zu einem der wichtigsten Mitglieder der Rebellenallianz machen. Kein Mann wird zurückgelassen. Verletzte werden nicht einfach ignoriert. Aber auch gleichzeitig, dass Endor beim kleinsten Anzeichen für ich kann dir nicht trauen oder ich habe das Gefühl, du wirst mich verraten, nicht zögert, die Leute auch umzubringen. Wie in dem Fall von Scheme. Scheme hat ganz klar gesagt, er will das Geld mit Endor teilen. Und wer weiß, was er getan hätte. Wahrscheinlich hätte Endor auch noch getötet und hätte das Ganze alleine mitgenommen. Und Endor denkt sich, okay, boom, schießen wir ihm eine rein. Und genau dasselbe macht er ja auch in dem Moment, als er in Rogue One in der Eröffnungsszene mit diesem Informanten spricht und die Polizei anrückt oder die imperialen Streitkräfte. Und Endor merkt, dass der Rebell wahrscheinlich reden wird oder der Informant wahrscheinlich reden wird. Er schießt ihn. Er sagt ihm, alles wird gut, und er schießt ihn. Weil eben halt Endor nicht zögert, wenn es um die Existenz der Rebellenallianz oder von ihm selbst in diesem Fall geht, die Leute auch zu töten. Außerdem in der Szene, in der wir dann erfahren, dass am nächsten Morgen der Rebellenüberfall groß in den Nachrichten ist, sind wir ja gleichzeitig im Senat mit Mon Mothma, und sie hält da eine Rede für ihr Gesetz über die Gorman-Planeten, der irgendwie belagert wird. Und das ist ja was ganz Wichtiges, das später auch in Rebels nochmal aufgegriffen wird, als Mon Mothma dann quasi zu den Rebellen dazustößt. Und man sieht hier einmal ganz klipp und klar, dass nach dem Fall der Jedi und nach dem Fall der Republik und der Auferstehung des der Erstehung des Imperiums der Senat komplett an Macht und Einfluss verloren hat. Der Senat ist letztlich nur noch eine Farce. Man sieht das daran, dass nur noch einfach wenige Senatoren da sind, sich nicht mal richtig gegenseitig zuhören. Manche verlassen auch dabei einfach den Raum. Und da sieht man einmal daran schön, der Senat ist quasi eigentlich nur noch, ja, ein Puppentheater. Denn letzten Endes ist der Imperator derjenige, der die Entscheidungen trifft. Der Senat ist nur Show. Und, wo wir gerade vom Imperator und dem Imperium sprechen, in seinen letzten Worten von, oder in einem seiner letzten Sätze von Lieutenant Gorn an den befehlshabenden Offizier der Adani-Basis, sagt Lieutenant Gorn, dass er nach so vielen Jahren unter der Führung dieses Kommandanten viel Schlimmeres verdient hätte. Und das zeigt nochmal auf, dass Gorn wahrscheinlich sehr schlimme Sachen einfach unter der Führung des Imperiums, unter der Führung dieses Officers getan hat. Und das zeigt einfach nochmal die Skrupellosigkeit des Imperiums, die Strenge. Dass denen egal ist, wie sie mit den Ureinwohnern eines Planeten umgehen, Hauptsache, die Ziele des Imperiums stehen im Vordergrund und können erfüllt werden. Und jetzt rekapitulieren wir die Folge noch einmal. Wir hatten ein wunderbares Heist-Finale, ja? Wir hatten jetzt Folge 4, 5 und 6, die zusammen quasi einen kompletten Heist-Movie bilden, ja? Einen Überfallfilm, ja? Wie Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13, alles in der Richtung. Wer von euch GTA gespielt hat, ihr kennt die Raubüberfälle von Leicester. Genau sowas haben wir jetzt in 3 Folgen wunderbar aufgebaut bekommen. Wir hatten die Einführung von Endor in den Plan, das Training und dann in der 3. Folge den Überfall an sich. Alles schön so, dass es Sinn macht, schön gut aufbereitet, nicht zu übereilt. Wenn man sich die Folgenlängen mal anguckt, kommt man bestimmt auf, um den Daumen gepeilt, vielleicht 2,5-3 Stunden. Und das ist wahrscheinlich, ich müsste jetzt nachgucken, länger als Ocean's 11 zum Beispiel geht. Du hast einfach deutlich mehr Zeit, in diesen Plan einzutauchen, in diese Charaktere einzutauchen, ihre Motive zu verstehen. Und ich finde, diese Folge oder dieser Story-Arc, diese letzten 3 Folgen zusammen, sind einfach so genial umgesetzt. Das muss ich an dieser Stelle einfach einmal sagen. Aber gleichzeitig wirft diese Folge auch eine Frage für mich auf. Und zwar, wie wird es zwischen Luthen und Endor jetzt weitergehen, nachdem Endor quasi, auch wenn er es nicht, also er hat sie jetzt nicht wirklich verraten, die Rebellen, aber ne, er nimmt seinen Anteil und haut ab, hat den einen dann auch umgenietet. Wer weiß, ob die eine ihm das jetzt glaubt, dass der eine ihn da verraten wollte oder die verraten wollte. Bin gespannt, wie Luthen da reagieren wird, ob es da nochmal zu einem Konflikt kommt, ob Luthen sich am Ende denkt, Endor ist ein guter Junge und den nochmal ins Boot holen will, weil irgendwie muss Endor ja jetzt quasi noch zu den Rebellen dazustoßen, denn darum geht es ja letzten Endes. Das ist ja jetzt eine Serie mit 3 Staffeln, die insgesamt 5 Jahre abdeckt und genau in Rogue One reinmünden soll. Und das heißt, irgendwie müssen sie erklären, wie Endor zu den Rebellen dazustößt. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon innerhalb der ersten Staffel machen wollen, aber ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall, je nachdem, wie Luthen die gesamte Story erzählt bekommt, die Sache doch ein bisschen angespannt sein könnte. So, kommen wir zu den News. Und bevor ich jetzt mit den News anfange, möchte ich einmal separieren in News, die bestätigt sind, die keine Spekulationen enthalten, denen man einfach glauben darf. Und zwar hätten wir da einmal den Schöpfer der Serie Endor, Tony Gilroy, der hat gesagt, Episode 7 wird interessant, interesting. Und gleichzeitig hat er nochmal gesagt, Episode 8, 9 und 10 bilden zusammen nochmal einen einzelnen Handelsstrang, so wie jetzt eben halt auch 4, 5 und 6 und 1, 2 und 3. So, und Episode 11 und 12 bilden dann zusammen das Finale. Ob wir dann Episode 11 und 12 mit einer Woche Abstand bekommen oder vielleicht Disney Plus sich denkt, okay, wir hauen die zusammen raus, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie die wahrscheinlich mit einer Woche Abstand raushauen und wir dann einen übelsten Cliffhanger in Episode 11 bekommen. Aber gut. Außerdem gibt es Casting-News. Und zwar wurden Savannah Stane für Ahsoka, Angelica Huston ebenfalls für Ahsoka und Brandon Suhu auch für Ahsoka gecastet und Ratha Mitchell für die Serie Skeleton Crew. Das ist ja die Serie mit Jude Law. Außerdem hat der Jar Jar Binks Darsteller Ahmed Best in einem Interview gesagt, dass er demnächst eine Stage-Show machen möchte. Und da möchte er als One-Man-Show quasi einmal so ein bisschen auch seine Erlebnisse damals rekapitulieren, wie es für ihn aus seiner Sicht war, zu einem Boxsack der Nerd-Kultur geworden zu sein. Weil, sind wir mal ehrlich, in den Jahren von 1999, als die Episode 1, die dunkle Bedrohung, rauskam, bis ja in die späten 2010er Jahre, also noch vor 5 Jahren, da hat fast jeder Jar Jar Binks und auch den Darsteller irgendwie ein bisschen gehasst. Und auch heute sind noch nicht allzu viele Leute warm geworden mit Jar Jar Binks. Und das hat bei dem Darsteller natürlich auch für mentale Probleme gesorgt, weil er einfach eben halt zu diesem Boxsack für die Nerds geworden ist, für die Fangemeinde. Und darüber möchte er in seiner One-Man-Show ein bisschen reden und das Ganze ein bisschen verarbeiten. So, und jetzt kommen wir zu dem spekulativen Teil der News. Hier geht's um Sachen von Insidern, die zutreffen können, aber nicht zutreffen müssen. Und ich gebe auch hier einmal kurz eine Spoilerwarnung für den Fall, dass News davon eintreffen oder zutreffen, dass ihr da schon mal vorher gewarnt seid. Ihr könnt gerne vielleicht 2-3 Minuten überspringen oder halt so ein bisschen überspringen, um eben halt diesen Teil zu überspringen, falls ihr das nicht unbedingt hören möchtet. Die Spoiler beginnen in 3, 2, 1. Ein Insider, der mit Disney zusammenarbeitet, hat bekannt gegeben, dass er gesehen hat, dass Sabrak-Truppen, also das ist die Rasse von Darth Maul, ne, von Datomir, in weiß- und burgunderfarbenen Uniformen gesehen hat am Set von Ahsoka und dass laut seinem jetzigen Stand Commander Rex in der Ahsoka-Serie auftauchen soll. Er weiß nicht, ob die in den finalen Schnitt auch reinkommen oder ob das geschnitten wird, aber Stand jetzt gibt es wohl einen Auftritt von Commander Rex und den Sabrak-Trupp. Außerdem, selber Insider hat bekannt gegeben, Lars Mikkelsen, der in der Rebels-Serie schon Admiral Thrawn gespielt hat, auch in der Ahsoka-Serie tatsächlich Admiral Thrawn spielen wird. Das ist ja immer noch was, das wird seit Anfang des Jahres gemunkelt. Es gab von Seiten Disney noch keine Bestätigung. Dieser Insider hat jetzt nochmal gesagt, das ist definitiv so. Es ist weiterhin mit Vorsicht zu genießen, da es halt nicht von Disney selber kommt. Außerdem soll Savannah Stain in Ahsoka die junge Ahsoka spielen. Und da kommen wir jetzt nochmal drauf zu sprechen, denn ein Reddit-Nutzer. Und jetzt wird's wirklich super spekulativ, weil ich kann nicht sagen, ob dieser Mann die Wahrheit sagt oder nicht. Aber ein Reddit-Nutzer hat behauptet, er hätte mit einem der Mitarbeiter vom Set von Ahsoka gesprochen und hätte Behind-the-Scenes-Bilder gesehen. Und auf diesen Bildern wären folgende Dinge zu sehen gewesen. Hayden Christensen im Revenge of the Sith Outfit, also als Anakin Episode 3. Lars Mikkelsen in der Thrawn-Uniform in der weißen. Das würde ja zu dem Insider von vorher passen. Teenage Ahsoka mit dem Staffel 7 Outfit, und zwar dargestellt von Savannah Stain. Ahsoka im Outfit, das sie am Ende von Star Wars Rebels trägt. Diverse Klone, und er hat angegeben, dass Obi-Wan einen Auftritt in der Ahsoka-Serie macht. Wie gesagt, das sind sehr, sehr spekulative Dinge. Ich kann nicht verifizieren, ob dieser Mensch die Wahrheit sagt, ob er wirklich irgendwie mit einem von den Leuten vom Set Kontakt hat, ob es diese Bilder wirklich gibt, kann ich nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, dass das gesagt wurde. Wenn das zutrifft, ich würde mich tierisch drüber freuen, weil Obi-Wan, Hayden im Revenge of the Sith Outfit, Teenage Ahsoka Staffel 7 Outfit, das ist ja zur Zeit der Order 66, und Klone, das könnte bedeuten, wir bekommen nochmal einen Rückblick auf dieses schöne Trio Anakin, Obi-Wan und Ahsoka, eben halt zur Zeit der Order 66. Ganz ehrlich, wenn das eintritt, das wäre wieder mindblowing. Also ich würde mich tierisch drüber freuen, bin ich ehrlich. Diese drei, oder beziehungsweise auch erstmal einfach nur Anakin und Obi-Wan, nachdem man sie jetzt zusammen in der Obi-Wan-Serie gesehen hat, nochmal zusammen zu sehen, in einem Flashback, damals, und dann auch noch, wie in der Clone Wars-Serie, Ahsoka dabei zu haben, diese Dreiergespann, ich fände es einfach nur brillant. Und wenn Disney uns das gibt, weiß ich nicht, wovon ich noch träumen sollte. So, beenden wir jetzt mal das News-Segment und kommen zu meinem Lieblingsformat. Wer oder was ist eigentlich? Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, heute geht es um den Rebellenadmiral Jial Akbar. Ja, Admiral Akbar wurde geboren etwa 50 bis 60 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Mon Cala. Das ist ein komplett mit Wasser bedeckter Planet, auf dem zwei namenhafte Spezies wohnen. Das sind einmal die Quarren, das sind Wesen mit einem Tintenfischkopf, die auch so Tentakeln haben. Die hat man zum Beispiel in Mando Staffel 2 gesehen. Das sind die, die auf diesem Kutter arbeiten, die dann quasi Baby Yoda an dieses Unterwassermonster füttern wollen und dann Bo-Katan Mando zur Hilfe kommt. Und natürlich die Mon Calamari, die Rasse von, oder die Spezies von Admiral Akbar, die Fischköpfe halt. Ja, Admiral Akbar, damals noch Captain Akbar, war eine der tragenden Rollen bei der Schlacht um den Planeten Mon Cala, auch genannt Dax, während der Klonenkriege. Er hatte dabei damals Unterstützung von Jedi-Meister Kit Fisto, Jedi-Ritter Anakin Skywalker, Ahsoka und natürlich der Gungan-Armee, als der Planet quasi von den Separatisten ja quasi ein bisschen unterwandert wurde und sich dann die Quarren gegen die Mon Calamari aufgelehnt haben. Neben dem Rang des Captains der Armee war Admiral Akbar aber auch gleichzeitig der Leibwächter für den König von Mon Cala, Lee Char. Und diese Position hat Admiral Akbar damals bekommen durch die Senatorin Mina Tilz. Ein Jahr nach den Klonenkriegen, also 19 vor der Schlacht von Yavin, griff das Imperium Mon Cala an, da sich auf Mon Cala im königlichen Gebäude der Berater für den König Lee Char befand, der ein ehemaliger Jedi ist, nämlich Ferren Barr. Und der Imperator hat das mitbekommen und deswegen seine Flotte losgeschickt. Bestehend aus Inquisitoren, Darth Vader und ein paar Sternenzerstörern. Und in dieser Schlacht um den Planeten kämpften Admiral Akbar und General Rados. Das ist dieser Fischkopf aus Rogue One, der quasi auch in Rogue One stirbt. Der gräuliche Fischkopf, der bei der Schlacht von Scarif eine große Rolle spielt. Obwohl Akbar und Rados zwei große Strategen sind und das Imperium auch deutlich große Verluste erlitten hat, schaffte es das Imperium allein durch die größere Armee letzten Endes den Planeten einzunehmen. Der König Lichar wurde gefangen genommen. Der Jedi Ferren Bar wurde getötet von Darth Vader. Und Admiral Akbar und General Rados haben sich zusammen mit der militärischen Streitkraft von Dax, so heißt der Planet, für die dort lebenden Spezies, erstmal von dem Planeten verzogen, sind geflüchtet vor dem Imperium, sind dann der Rebellenallianz beigetreten, zumindest die beiden. Ein Jahr nach der Schlacht von Yavin ist Admiral Akbar dann nochmal nach Mon Cala, also nach Dax, gereist, um die dort lebende Bevölkerung zu überzeugen, den Rebellenallianz beizutreten. Allerdings hat der dortige Regierungschef gesagt, hey, weiß ich nicht, Mann, das Imperium, und das könnte für die ganze zivile Bevölkerung halt nicht so gut enden, wenn das Imperium das mitkriegt, dass wir die Rebellen unterstützen, und lieber nicht. Und dann haben Admiral Akbar und Leia Organa sich gedacht, okay, wenn der das nicht macht, vielleicht macht es der alte König, Lichar. Und dann sind die quasi zu dem Gefängnis von Lichar, wo der sitzt, quasi hingeflogen und haben den mit einer Einsatztruppe versucht zu befreien. Leider konnten sie Lichar nicht lebend befreien, haben es aber geschafft, mit ihm zusammen eine Botschaft an Mon Cala, an Dax zu senden. Und diese Botschaft hat letzten Endes den dort regierenden Stellvertreter davon überzeugt, dass Mon Cala sich der Rebellenallianz anschließt. Kurz darauf bekam Admiral Akbar das Kommando über die Home One oder Heimat 1 im Deutschen. Es ist sein großes Flaggschiff gewesen in der Zeit des Imperiums. Und mit diesem Flaggschiff führte er die Rebellen erfolgreich durch die Schlacht von Endor. Und er behielt das Kommando über die Home One auch während der Zeit der Neuen Republik. Sorgte unter anderem mit diesem Flaggschiff und seiner Flotte für die Befreiung von Kashyyyk. Er versetzte in der Schlacht von Jakku dem Imperium quasi seine letzte Niederlage. Das war quasi so die letzte Schlacht des Imperiums, bevor das Imperium aufgelöst wurde. Als er dann seinen Dienst auf den Stiffen irgendwann niederlegte und quasi nur noch am Widerstand, in der Planung, im Oberkommando mit aktiv war, war er dann aktiv in der Planung des Angriffs auf die Starkiller Base anwesend. Und nachdem der Angriff auf die Starkiller Base nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen, und die Rebellen dann von dem Planeten Dakar, wo sie den Plan für den Angriff gemacht haben, fliehen mussten. Ab dem Zeitpunkt befand sich Admiral Akbar zusammen mit Leia auf der Rados. Das ist das neue Flaggschiff gewesen des Widerstandes. Und auf diesem Schiff starb Admiral Akbar dann, als die Brücke durch zwei TIE-Jäger der ersten Ordnung gesprengt wurde. Das ist quasi das, was man in Episode 8 gesehen hat. Als Leia dann auch in den Weltraum katapultiert wurde. Aber das ist Stoff für ein anderes Video. Ja, Akbar hat dann einen Sohn hinterlassen, Aftab Akbar. Und dieser hatte natürlich seinen Vater als Vorbild und wollte quasi auch mit aktiv für die Rebellen in den Widerstand mit eintreten. So, das wär's dann auch heute schon wieder von der Kategorie Wer oder was ist eigentlich? Und das war es dann auch schon wieder vom Podcast für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hier nochmal die Erinnerung, wenn ihr den Podcast bewertet, freut mich das. Wenn ihr dem Podcast folgt, egal ob auf Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer oder auf Instagram, freue ich mich ebenfalls sehr drüber. Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 18 Uhr oder besser gesagt hören uns nächsten Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force.